Deutschlandfunk, Querköpfe.
Ich war kurz sediert. Diesmal nicht mehr das Leben, in dem ich mich auszukennen glaubte. Ja, ich weiß, dass alles im Fluss ist, aber offenbar schwimme ich schlecht. Zum Beispiel ging noch vor ein paar Jahren nichts ohne Umgangsform. Heute wird jede Form umgangen und man kommt sofort ohne umständliches Präludium zur Sache. Wie unlängst in der Straßenbahn. Ich war, nachdem er mir demütigenderweise einen Sitzplatz angeboten hatte. Ich allerdings nicht gedemütigt genug gewesen war, ihn auch zurückzuweisen. Ein Schande, Charakterwrack. Ich war also gerade auf dem Weg nach Hause und wurde Zeuge, wie ein junger Mann oder etwas in der Art steif based bekappt und offensichtlich auf dem Höhepunkt seiner Testikulanz, also ergo stark genital gegängelt und darob zerebral testosterös erheblich gedämpft, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Sack mit Fahrschein. Wie also dieser junge Mann eine ihm offensichtlich völlig unbekannte junge Frau mit den Worten "Willst du ficken?" zu bezaubern suchte. Und anstatt diesem Haufen evolutionären Sondermülls mit einem gezielten Tritt sein Gemächt nachhaltig zu entsaften, fuhr sich die so angesprochene mit den weißrandigen, hart gelierten Nuttenschaufeln am Ende ihrer Finger durch das jetzt schwarz gefärbte Haupthaar, wechselte dann das sinnlos beschnallte und massiv verreißverschlusste Handtaschoid von einer Ellenbeuge zur anderen, stieß zwischen dem dentalen Dressurdraht ihrer Korrekturtrense und einem Kaugummi offenmundig schnaufend ein "Okay" mit zum Wortende ansteigender Betonung aus und verließ mit ihrem Entdecker an der nächsten Haltestelle die Bahn, ohne mit dieser subarschbackig schlaff behosten und enzephalitisch grinsenden semimaskulinen Mützenstütze auch nur ein weiteres Wort gewechselt zu haben. Vermutlich war der Vokabelvorrat beider durch den brünstigen Dialog bereits auf Tage hinaus erschöpft.
Fein ziseliert und episch.
Ich schätze Weitläufigkeit und barocken Stil. Das ist mir schon in der Schule von meinem Deutschlehrer oft angekreidet worden. Wo dann unter der Arbeit stand, inhaltlich in Ordnung, aber zu barock.
Die Welt, ich hielt einen Moment inne. Vielleicht war das doch mein Universum. Und vielleicht war der Moment doch nicht mehr so fern, der Moment, an dem vielleicht ein junger Mann in eine Straßenbahn steigt und zu dem überirdischen Geschöpf neben sich, das er nun schon seit einer ganzen Weile stillgefreit nah an ihrem Ohr die Worte spricht: "Lasst mich der süße Windhauch sein, der das Gesträuch euch teilet und die Wiese dort mit Morgentau benetzt." Und sie wird ihren Schwanenhals sanft beugen, während ein Anfluss zarter Röte ihre Wangen überhaucht. Sie wird ihm einen schwerliedrigen, glutvollen Blick schenken, in dem alles, was er sich je erträumte, verheißen ist. Und sie wird wogenden Busens in das Mieder mit Mühe nur zu halten weiß sagen: "Ihr überrascht mich sehr, mein Herr. Ich kenne euch nicht einmal. Und dennoch sprecht ihr solche Worte ohne Scham, noch dazu zu einer Dame?" Und in dem Moment, wo er sich tief enttäuscht abwenden will, wird sich ihre Hand wie ein Vögelein zart flatternd auf seinem Unterarm niederlassen und sie werden gemeinsam der Bahn entsteigen und über das, was nun folgt, das Schweigt des Sängers Höflichkeit. Aber so wird es sein, denn lasst mich der süße Windhauch sein, der das Gesträuch euch teilet und die Wiese dort mit Morgentau benetzt, klingt allemal besser als "Willst du ficken?"
Die Wortkunst des Jochen Malmsheimer.
Ich bin ein solider Handwerker oder Mundwerker, wenn du so willst.
Eine Sendung von Achim Hahn.
Ich muss mich entschuldigen, weil ich eigentlich schon vor Jahren mit was Neuem hätte aufwarten müssen. Und ich habe mich auch bemüht, mir Gedanken gemacht. Aber Mühe allein genügt eben nicht. Diese Erkenntnis ist eine steinalte Mütze, nicht nur in der Kaffeezubereitung. Und meine Gedanken waren auch nicht sonderlich hilfreich. Es kam aber auch ungeheuerlich viel dazwischen, also zwischen mich und diesem Text. Zuallererst meinte man in China, Fledermäuse essen zu müssen. Nun geht man in China, gerade was das Essen angeht, ja schon geraume Zeit andere Wege als hierzulande. Ich meine jetzt nicht nur die andauernde Gabelverweigerung, nein. Dort wird ja mit auch Genuss das verzehrt, was bei uns als Terrarienbesatz bei der Betreuung Sehbehinderter oder den Bällchenholen Verwendung findet oder gar zur Abdichtung gröber Leckagen oder als Sportbodenbelag dient. Dort zu Lande wird Geflügel zu Saft gepresst, Insekten lebt man nicht, man frittiert sie und alles, buchstäblich alles, was im Meer wehst und kein Stein oder Wasser ist, wird ebenso gegessen wie alles, was an Land und weder Wasser noch Stein ist. Wobei am Verzehr von Steinen ja mit Hochdruck geforscht wird. weil ja deren Zerkaurenitenz und eklatante Vitaminarmut die Haupthindernisse sind, die sich übrigens auch durch Erhitzen nicht ausräumen lassen. Sonst wäre der Vulkanismus ja eine Lösung des internationalen Hungerproblems. Aber Fledermäuse, wenn man eine Fledermaus durch die Zähne zieht, bleiben doch nur Textur und Geschmack des Innenfutters von Omas Persianer und deren Fußnägel. Aber solches jemandem zu erklären suchen, der Käse für verfaulte Milch hält, und im Prinzip ja auch nicht ganz falsch liegt, verfängt eben nicht. Zudem ist der Geschmack von Muff und Fußnägeln nichts, was ich, wenn schon mal im Mund, nicht mit einer Chili-Soße süß-sauer in den Griff bekommen ließe. Eigentlich gibt es nichts, das ich nicht mit einer Chili-Soße süß-sauer oral in den Griff, also Biss bekommen ließe. Aber China geht in vielem eigene Wege. Es ist auch mit einem besonderen Chef gesegnet, der alles besser weiß. Aber Fledermäuse? Nun, wer den Pelz isst und die Fußnägel, isst auch das, was darin wohnt. Und so kam die Seuche über uns. Und der kontaminierte Brodem der Zoonose strich über die Stadt und den Erdkreis. Und hier und da dämmerte die Erkenntnis, dass solches nicht nur eine Laune, sondern gar die Quittung der Natur sein könnte. Und der Schnitter fuhr allenthalben reiche Ernte ein.
6 Jahre hat es schließlich gedauert, bis es im Juni 2023 wieder ein neues Programm von Jochen Malmsheimer gab. Und er hat ja nicht zum ersten Mal beschrieben, wie er dazu kommt.
Ach Gott. Und wenn ich dann hier so stehe, mit etwas völlig Unerprobten vor der vieltausendäugigen Bestie Publikum, dann denke ich eigentlich immer, wie um Gottes Willen konnte es nur so weit kommen. Dabei war das ganz einfach. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass sich Unschönes, Unwürdiges und allemal Vernachlässigbares immer so ankündigt? Die Piepse zirpt. Ich nenne das Ding Piepse oder Schreppe. Wohin die Zeit, da Telefone noch klingelten. An ein Telefon konnte man drangehen oder abheben, also den Hörer. Den kalten Glasbarren kann man, wenn überhaupt, nur hochheben. Und hinterher hat man diesen widerwärtigen Muschelabdruck in Ohrfett auf der Oberfläche und muss diese idiotische, glasklärende Wischbewegung über den von der Lampe spannten Oberbauch vollführen. Ich nehme also einen Ohrabdruck. Der Agent ist dran und wünscht ein neues Programm. Ich murmle etwas wie, bescheuert oder was, und lege auf. Diese Antwort scheint nicht direkt befriedigt zu haben, denn die Klirre frunzt erneut. Derselbe Anrufer, dieselbe Forderung. Was glaubt der Kerl eigentlich? Dass ich eine andauernde Supernova prachtvoller Ideen, eine nie versiegende Protuberanz irisierender Textflares bin? Auf der anderen Seite habe ich natürlich großes Verständnis für meinen Agenten. Sein Beruf ist wahrlich ein harter solcher. Ewig diese dievenhaften, die eigene Strahlkraft und Wirkmächtigkeit deutlich überschätzenden Künstler, dazu sperrige Veranstalter, unwillige Kulturämter, Kenntnis wie lustfreie Eventagenturen, zähe Verhandlungen mit eigentlich Metierfremden, die Kunst als Zugabe zum Catering verstehen, das alles schlecht aufs Gemüt. Daher bin ich schon vor langer Zeit mit mir übereingekommen, meinen Agenten, der mir stets auch ein guter Ratgeber war und ist, besonders zu pflegen, ihn meine Wertschätzung jederzeit spüren zu lassen, auf das sein geschundenes Selbst an mir gesunde.
Nun also, statt wesentlich die Welt bewegt, habe ich wohl nur das Meer gepflügt. Ein Rigorosum Sondershausen, so der für Malmsheimer typisch üppige Titel des 7. großen Solos, wenn man die gelegentlichen kleineren Nebenprogramme etwa zur Installation und Pflege der Nachkommen von Tannenbäumen oder antiker Mythen in der Zählung mal außer Acht lässt.
Ich verspüre nie eine Notwendigkeit. Es gibt manchmal Dinge, die mir auf der Seele liegen und dann denke ich, da könnte man was drüber schreiben. Aber eigentlich ist es immer der Druck seitens der Vermittler, die sagen, so, jetzt müsste mal was Neues her. Weil ab und zu merke ich das selber, dann fällt es mir so ein bisschen auf die Nerven. Aber da ich eben alle Programme immer noch spiele, habe ich nicht so viel Langeweile vielleicht wie andere.
Seit mehr als 30 Jahren steht der in Bochum lebende Jochen Malmsheimer jetzt auf den Kleinkunstbühnen. Anfangs als vorlesender Performer komischer Literatur im Duo Tresenlesen, zusammen mit Frank Gosen. Daraus entwickelte sich das, wofür Jochen Malmsheimer seitdem als Solokünstler steht. Fast ausschließlich kilometerlange Texte, die in absurden Verschwurbelungen und seltsamen Wortneuschöpfungen in Richtung Humorextase entschwinden. Oder anders gesagt.
Meine Söhne, wenn sie gefragt werden in der Schule, das kommt schon mal vor und das macht dein Papa so ruflich, dann sagt mein Sohn, mein Papa macht Quatsch. Ich finde das super. Und das trifft ziemlich gut. Erstaunlicherweise kommt das aber bei Finanzmagnaten und Firmengründern nicht so gut an. Aus diesem Grund habe ich meine Kontakte zu Finanzmagnaten und Firmengründern eingestellt. Die können mich mal. Ich mache Quatsch und damit gut. Aber manchmal will man es ja doch ein bisschen besser erklären irgendwie. Und dann kommt man früher oder später immer auf dieses Dilemma, in das wir Deutschen leben. Wir leben ja in verschiedensten Dilemmata, aber dem ja auch. Nämlich dem nicht ganz klar umrissenen Unterschied zwischen Kabarett und Kabarett. Für den Österreicher ist alles eins. Für den Österreicher war aber immer schon alles eins. Das ist oft ein Problem des Österreichers gewesen. Kabarett ist immer das mit den Strapsen. Ich kenne keinen, in Worten keinen, der dafür Geld bezahlen würde, mich nackt auf einer Bühne zu sehen. Ich kenne noch nicht mal jemanden, der dafür Geld annehmen würde, mich nackt auf einer Bühne zu sehen. Also ist es wohl doch eher Kabarett. Aber welches? Gibt ja so viel. Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, es episches Kabarett zu nennen. Nicht, weil das so gut klingt. Steckt natürlich griechisch Epos, die Erzählung drin, ist klar. Wird ja auch viel erzählt. Aber was vor allen Dingen im Wort episch drinsteckt, ist lang. Es zieht sich.
Und stellt überdies natürlich an den Autor wie ans Publikum seine ganz besonderen Anforderungen.
Weil meine Programme außerordentlich sind, höchst qualitativ, anstrengend, besonders, einzigartig und von einer Komplexität, die ihresgleichen suchen. Reicht das als Antwort?
Schauen wir mal. Denn das ist eines der Grundthemen seines neuen Programms.
Also ich hatte die eine Idee, die mir wichtig war, dass man mal von seinem eigenen Schaffen eingeholt wird. Und da während der Pandemie ganz viele Kollegen und Kolleginnen die Frage nach dem Wert ihrer Arbeit stellten, habe ich gedacht, das müsste ich auch mal tun. Aber am besten wäre es von einer anderen Warte, und zwar von einer höheren Warte aus. Und da schien mir die Idee ganz zünftig, wie wäre es, wenn das Gesamtwerk selber die Frage stellen würde, was es denn nun bewegt und gebracht hat. Und das fand ich eine schöne Idee.
Wo war ich? Richtig. Warum brummt eigentlich der Kühlschrank? Da kann man fragen, wie man will. Selbst die Kühlschrankverursacher haben keine Antwort. Und ich, ja, über sowas kann ich lange nachdenken. Und auch das weckt den Terrier in mir. Da denke ich so lange drauf rum, bis ich eine Lösung finde. Ich habe sogar seinerzeit darüber nachgedacht, als sie doch auf Island gewerbsmäßig Schafe aufblies. Das macht heute auch keiner mehr. Dabei gibt es nichts Befriedigenderes, als zu sehen, wie so ein praller Bock flatternden Gemächts sanft abstrahlt und melodisch blökend gen Grönland im Abendrot seine Leuchtspur übers Firmament zieht.
Als seltsam verklausuliert daherredender Hausmeister in der ZDF-Anstalt ist Jochen Malmsheimer fernsehbekannt geworden.
Ach, Quatsch, ich weiß jetzt, warum der Kühlschrank brummt. Der Kühlschrank brummt, weil in den kleinen Joghurtbecherchen, die rechtsdrehenden Joghurtkulturen, die Obststückchen immer so im Kreis schubsen. Das kann man auch sehen. Psst, das kann ganz leise sein. Und wenn man dann mit zwei spitzen Fingern das Aluhäutchen vom großen Bauer zupft und dann Zeuge wird, wie so ein Pfirsichschnitzchen einer Delfinfinne gleich die Oberfläche des Joghurts in stetem Rühren zirkelnd kerbt, dann bekommt man einen Begriff für die Schönheit der Schöpfung.
Malmsheimer!
Was denn?
Kann
man mal einen schönen Gedanken in Ruhe zu Ende? Was ist denn jetzt schon wieder?
Als Teil des Duos Tresenlesen, das sich vor wenigen Jahren aus einer 20-jährigen Sommerpause wieder zurückgemeldet hatte.
Genau genommen exakt 22 Sommer.
Ist er nicht nur im Ruhrgebiet längst eine Kleinkunstlegende.
Nun aber, durch die nationale Seuchenlage motiviert.
Von unseren Kindern angeregt, von uns selbst altersmilde und einsichtsvoll aufs Gleis gesetzt und von euch allen wunderbarerweise warm und freudvoll begleitet, in diesen Minuten ihr Ende findet.
Was ein Satz.
Was ein Satz.
Selbstredend, dass er von vielen Juroren für preiswürdig erachtet wurde. Er dagegen hat einen anderen Blick auf seine, nennen wir es nicht Kunst, denn dann würde er ohnehin vehement widersprechen.
Ich begegne meinem eigenen Schaffen mit allergrößtem Misstrauen. Immer schon. Das halte ich überhaupt für angebracht. Eigentlich sollte es eine Grundhaltung für eines jeden sein, der in irgendeiner Form kreativ tätig ist. Man sollte dem misstrauen, was man tut. Leichtfertige Begeisterung ist die Sache anderer, das geht mich nichts an. Also ich finde, man muss die Dinge, die man macht, sehr ernst nehmen und sie auf den Prüfstand stellen. Immerhin, darf man nicht vergessen, ist das ja keine Onanie. Das heißt, ich mache ja nicht nur nie mir selbst Freude, sondern ich verlange von anderen Zeit und Geld dafür. Und dann, finde ich, sollte es eine gewisse Qualität haben. Und das wieder impliziert ein gewisses Misstrauen gegenüber dem eigenen Schaffen.
Er will schonungslos mit sich selbst umgehen und nennt sein Programm im Untertitel daher auch ein Rigorosum Sondershausen.
Ja, das ist eine Wortschöpfung meinerseits.
In Anlehnung an die gleichnamigen wissenschaftlichen Durchleuchtungen. Dass Jochen Malmsheimer im Haupttitel das Ergebnis dieser Inventur bereits andeutet, ist selten bei den sonst so kryptischen Überschriften, die er seinen Soloprogramm immer schon gegeben hatte, um sie dann schließlich in einer zentralen Geschichte mehr oder weniger zu entschlüsseln.
Es ist ja immer so, mir fallen immer erst die Titel ein. Ich mache mir immer erst Gedanken über die Titel. Und ich habe, da ich grundsätzlich von der Idee besetzt war, über die Wirkung dessen, was man tut, mal nachzudenken, weil man auch bei sehr vielen Kollegen Enttäuschung gespürt hat nach einem reifen Arbeitsleben, die dann sagten, ich habe die ganze Zeit gegen die Realität angespielt und es hat sich nichts geändert. Und deswegen wollte ich mal diese Frage stellen, was bewirkt die ganze Sache? Und da fiel mir dann tatsächlich relativ sofort dieses wunderbare Zitat von Simon Bolivar ein, dem südamerikanischen Revolutionär, der gesagt hat, als er nach seinen Auswirkungen, der hat ja in verschiedensten Ländern Revolutionen angestoßen, also war ja nicht nur ein, der hat ja, glaube ich, 4 Länder in die Revolution geschoben und war so ein recht umtriebiger Herr, muss man sagen. Und der hat gesagt, es hätte sich angefühlt, als hätte er das Meer gepflügt. Was ein wunderbares Bild ist, finde ich. Und dann habe ich daraus nur einen Reim gemacht. Also statt wesentlich bewältigt ist von mir und der Rest ist von Simon Bolivar. Und das passt wunderbar zusammen. Und dann hatte ich im Prinzip die Frage, die mich bewegte, genau auf den Punkt in einem kleinen Reim. Das fand ich eigentlich sehr gelungen.
Nun also, statt wesentlich die Welt bewegt, habe ich wohl nur das Meer gepflügt. Und natürlich fragte sich,
wie anfangen? Im Liebes Tagebuch.
Wieso überhaupt Liebes Tagebuch? Ich kenne das Ding doch überhaupt nicht. Also Obacht, keine Vertraulichkeiten, besser ist hier.
Sehr geehrter Herr Tagebuch, es ist Montag.
Wieso fängt man ein Tagebuch eigentlich montags an, dem verwarztesten Tag der Woche? Und warum fängt die Woche eigentlich mit ihrem verwarztesten Tag, dem Montag, an? Das tut sie in Deutschland schon seit 1976. Aber keinem fiel es ein, sich dagegen zu erheben. Bis 1976 war der Sonntag der erste Tag der Woche. Man begann sie also mit einem Lächeln und Kaffee und Kuchen und nicht damit, sich morgens um 6:30 im Nieselregen an einer zugigen Straßenbahnhaltestelle die Sinnfrage zu stellen und wieder mal keine Antwort zu erhalten. Aber mich hatte ja keiner gefragt. 1976 war ich 15 Jahre alt und sicher, eher den Atomschlag zu erleben als Sex. Und vor beidem hatte ich eine Heidenangst.
Das Tagebuch zu Beginn auch des neuen Programms ist für Jochen Malmsheimer ein oft genutztes Vehikel. Ein Rahmen, der Intimes verspricht, aber infolge der malmsheimernden Fabulierlust selten wo juristisch eingelöst wird.
Ich schreibe dieses Tagebuch unter anderem auch, weil sich das Leben offenbar von mir irgendwie nicht mehr so leben lassen will, wie ich es die letzten Jahre gewohnt war. Und zwar ohne mich mal zu fragen. Und weil man solche subtilen Erkenntnisse nur einem Tagebuch ganz ungezwungen anvertrauen und sich somit die Seele sauber schreiben kann, ohne sich allerorts lächerlich zu machen. Und ich möchte besonders betonen, dass das nun Folgende ausschließlich von mir persönlich verfasst werden wird. Und zwar nur unter Zuhilfenahme der in mir wohnenden natürlichen Intelligenz. Oder was sich mir als solche darstellt. Und ich bei der Anfertigung dieses Talks, was denn jetzt? Würder die Hulfe eines Chatbots noch die an der Sturz eventuierner ordinärer brünstlicher Intelligenz zum Mondsport verfluchte Software. Hat versucht, meinen Text zu kapern. So versorgen sich diese Chatbots. Sie saugen Texte anderer ab und geben sie rekombiniert als die eigenen neu aus und wissen dann alles besser. Und wegen künstlicher Intelligenz. Solange künstlich das Gegenteil von echt meint, stimmt es. Alles nur geklaut, umgerührt, durchgeschüttelt und neu zusammengesetzt. Aber auch wenn man Scheiße noch so lange rührt, wird kein Marzipan daraus. Erst wenn die Künstliche das begriffen hat, wird man von Intelligenz sprechen können.
Konzipiert hat er das neue Programm quasi vom Ende her. der Begegnung mit seinem personifizierten Gesamtwerk, das in seiner Beschreibung nicht ohne Grund wie der junge Malmsheimer erscheint.
Ein schmächtiger Mann trat grußlos ein. Er trug Bart, Brille und Ohrring, da wo das sinnvoll schien, lederne Schnürstiefel und Breitkorthose, dazu ein grünes Karohemd und ein grobes Jackett aus einem mir unbekannten Material und von einer Farbe, die alles bedeuten konnte oder auch nichts. Er machte insgesamt einen professionell disärztlichen, ja durch und durch geradezu konzentriert unmedizinischen Eindruck. Er blieb in der geöffneten Tür stehen, quirlte die Raumluft in Nasennähe etwas mit der Hand und fragte: Und? Was hat's gebracht?
Und dann war die nächste Frage: Wie kommt man zu so einer Begegnung? Ich finde solche Begegnungen immer dann spannend, wenn du ihnen nicht ausweichen kannst. Also wenn du nicht einfach sagen kannst, es ist ein Irrengespinst, Quatsch. Oder ich trinke noch einen Schnaps drüber, dann ist das Bild wieder weg. Und das heißt, du musst eine Situation finden, in der du nicht ausweichen kannst. Was bietet sich da an? Das Krankenhaus. Da kannst du nicht weg. Du bist in deinem Bett, kommst nicht raus. Wie kommt man ins Krankenhaus? Boah, ich bin kerngesund. Also durch einen Unfall. Beispielsweise. Wie ist es, wo doch alle so auf sich achten, wie soll man heute noch einen Unfall, wenn man nicht gerade vom LKW umgenagelt wird? Und dann hat das Krankenhaus ja auch keinen Sinn mehr. Also habe ich gedacht, Fahrradunfall, das ist genau das Richtige. Und da ich viel Fahrrad fahre, habe ich gedacht, das wär's doch. Und so ist es, hat sich eins quasi von hinten nach vorne hat es sich entwickelt. Und das hat viel Spaß gemacht.
Ich stehe ja nun in meinem Lebensherbst. Das vormals dicht deckende Laub wird nun lichter und verfärbt sich. Die Säfte gehen eigene Wege. Und ein nicht geringer Teil meiner Aufmerksamkeit wendet sich nach innen, obwohl auch da wenig los ist.
Ich altere ja schon noch seit einer geraumen Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie machen auch einen etwas verbrauchten Eindruck. So, also ich altere, seitdem ich auf der Welt bin. Und seit geraumer Zeit merke ich, dass es eben auch Missliebigkeiten mit sich bringt. Und der Fokus rückt immer mehr so auf die eigene Person. Du betrachtest dich selbst, deine kleinen Wehwehchen und Einschränkungen. Und das ist typisch für alte Leute. Dieses ständig an sich runtergucken und sagen, hier ist wieder was abgebrochen und das geht wieder nicht und das Knie meldet sich und der Stuhlgang ist nicht mehr richtig. Und alles Dinge, die niemanden sonst auf der Welt wirklich interessieren. Und das habe ich an mir selbst auch bemerkt, dass ich beginne, mich zu beobachten, als ob es nichts Interessanteres auf der Welt gäbe. Also wirklich, hat mich sehr geärgert.
Denn als ich mich unlängst zur turnusmäßigen Somaskopie, der Fleischbeschau also, bei meinem Leibarzt einfand, offenbar musste ich mich nun wie irgendein alter Datsun regelmäßig technisch begutachten lassen, quittierte der, bevor er mir die neue Plakette aufklebte, meine vom Kleide befreite Erscheinung mit den Worten: Du bist aber auch ganz gut durch die Pandemie gekommen, was? Wovon bei Maggi sprach der Mann? Gut, beim Wiegen konnte ich meine Füße nicht mehr sehen. Weil ich die aber im Prinzip gerne sehe, habe ich mich nicht mehr gewogen und meine Füße dann eben im Liegen betrachtet. Wenn mir der Sinn danach stand. Das ist ein Wortwitz, ich sag's mal dabei. Ich war also, während die schwarzen Blattern über Land zogen, daheim geblieben. Und anderes als Mau Mau zu spielen, zusammen zu kochen und das Angerichtete dann auch zu verzehren, war ja kaum möglich. Also haben wir eben Karten gespielt und das Essen gegessen. Ich meine, was hätten wir denn auch sonst tun sollen? Vielleicht das Essen spielen und die Karten essen? Das hätte dann natürlich nicht so aufgetragen, wie dem auch immer sei. Jedenfalls ließ mein Arzt, übrigens eine Koryphäe auf meinem Gebiet, mich Tage später wissen, dass verschiedenste Messparameter chemischer wie physikalischer Natur mitgeteilt hätten, ich habe ab sofort nicht nur meine Physis durch gezieltes Bewegen zu kräftigen, sondern zudem von nun an polychrome Pharmazeutika in Dropsform als Frühstücksaddendum zu akzeptieren, um unter anderem meinen Blutdruck zum Abfallen zu bewegen. Wäre ich mein Blutdruck, würde ich solche Bedingungen niemals abfallen. Ein Ping stand für Montag, der andere für meinen Blutdruck. Dass der insgesamt ein bisschen zu hoch war, hatte ich selbst schon im Sommer vermutet, weil vereinzelt Mücken direkt nach dem Stich geplatzt waren. Dafür schwellen im Alter Insektenstiche aber auch schneller ab, weil sich insgesamt Schwellungen nicht mehr so lang halten. Da lachen immer die Mädchen. Ich verstehe das nicht. Ich mache mir jetzt eine Notiz. Das kann man nicht verstehen. Man steckt halt nicht drin.
Ich schleuderte meinem Leibarzt die entrüstete Frage entgegen, wie er das denn meine. Also das mit der Kräftigung der Physis und dem Abfallen und allem. Und dass mich keine 10 Pferde in ein sogenanntes Fitnessstudio brächten. Die moderne Entsprechung des dantischen Inferno. Zu diesen irregeleiteten Turnlehrern mit ihrer weißzahnig-sehnigen Offensivgesundheit, in ihren salzrandigen Neon-Stretch-Leibchen, mit den klumpigen Proteinshakes, den inquisitionsinspirierten Streckbänken und den anderen Homunkuli, diesen dort offenbar gezüchteten muskulären Schwellkörpern und semifemininen Faszienbündeln in rosa Wadenstreck. Keine 11 Pferde!
Denk an deinen Blutdruck, reg dich ab und fahr Rad. War die lakonische Antwort desjenigen, die dich noch vor Sekunden zu meinen wenigen ausgesuchten Freunden gezählt und als verständnisvoll und einfühlsam ja offensichtlich vollkommen missinterpretiert hatte.
Er redete von Sport. Mir wusste er denn nicht, dass weltweit nahezu 100% aller Sportverletzungen wegen oder durch Sport passierten?
Jochen Malmshammers Auftritte sind reine Wortgewitter. Getragen von dieser schmeichelnd scheppernden Bluesstimme und einem oft explosiv vehementen Vortrag. So meandern seine Betrachtungen aus Alltag und Leben in fein ziselierten Wortgelanden umher. Aus purer Lust an der Sprache dient er dabei selbst Banales zur Übergröße auf und bringt das Profane des Alltags sprachlich auf die Pointe, unter Ausnutzung sämtlicher grammatischer Möglichkeiten der deutschen Sprache.
Radfahren im 21. Jahrhundert ist ohne die entsprechende Spezialkleidung, die sich neben der Erwärmung des Körperstammes auch noch offensiv der geregelten Schweißabfuhr widmet, ohne schützende Handschuhe, die nicht allein dem Fingerschutz und der Handballenentlastung dienen, sondern auch noch die Sichtbarkeit des Piloten bei ungünstigen Wetterverhältnissen in farblichem Verbund mit Leibchen und Beinkleid zu gewährleisten haben, ohne figurbetonte Dreiviertelhose mit Gesäßpolster, die einem einen gelungenen Vorgeschmack auf das Leben in gefüllter Windel, während der finalen Runden der eigenen existenziellen Abwärtsspirale vermittelt, und ohne Helm, diesen besonders herausfordernden, Hartplastik gewordenen ästhetischen Albtraum sowieso und überhaupt und ganz sogar unmöglich. Ich legte die Ausrüstung Stück für Stück an, begutachtete das Ergebnis im Spiegel, addierte zur eigenen Einschätzung noch den Gesichtsausdruck der Einzigen und kam mit mir überein, mein Heim in diesem Aufzug niemals unter keinen, wie immer gearteten Umständen, wegen irgendwas und schon gar nicht zum Radfahren zu verlassen. Ich
erinnerte ein wenig an das Pillsbury-Männchen, eine kleine pralle Werbetrickfigur aus Frischteig in Kochornaht, die in den 70ern im Fernsehen für Knack- und Backaufbackbrötchen warb, deren Packung es an der Tischkante aufzuschlagen galt und das immer sehr nett kicherte, wenn ihm mit dem gespitzten Zeigefinger ins Frischteigbräuchlein gepiekst wurde. Meine Frau kritisierte meine ansonsten restlos überzeugende Darstellung eines Teigklopses mit Mütze, weil ich nicht gelacht, sondern geflucht hatte, als er mich mit dem Finger stach. Ich schwor mir diese peinliche Pelle, wie ich die Radrüstung apostrophierte, sofort und für immer vom Leibe zu zerren und machte auf dem Absatz kehrt, eine Tischkante zu suchen, mich an ihr aufzuschlagen. Kleidung ist ja eigentlich, seit es sie gibt und bis heute, nicht nur zur Körpererwärmung und dem Witterungsschutz entworfen und hergestellt worden, sondern auch und besonders dazu, um die kleinen Unebenmäßigkeiten der menschlichen Körperarchitektur zu kaschieren. Hier die etwas zu kurzen Beine, dort die etwas zu breite Hüfte, hier der ein wenig prominente Bauchansatz, dort die einem Hyänenangriff geschuldete Extremitätenvakanz, auf das das Auge Trost finde.
und der ziselierte Geschmack eines entwickelten Geistes wohlwollend über die kleinen gestalterischen Mängel jenes evolutionären Experimentes, das wir Mensch zu heißen uns angewöhnt haben, hinwegsehe. Aber Körperhüllen, die aus okkulten Motiven heraus offensichtlich extra dafür hergestellt wurden, uns zu demütigen. Jede Deformation, jeden Makel, jeden Fehler, jede Entgleisung, jeden Irrtum, alles Missglückte und Missratene, ob selbst angerichtet oder dem elterlichen Ungeschick bei der Partnerwahl geschuldet, und auch herauszuarbeiten, ja mitleidlos Neonfarbe noch zu betonen, ja zu verstärken, sollte eigentlich unser aller Bannstrahl treffen. Sie sollten zu Lumpen gerissen, zu Hadern gespleist, zur Dämmung von Altbauten, der Beschichtung von Feldhockeyplätzen benutzt oder der Verfüllung abgeteufter Schächte im Steinkohlebergbau zugeführt werden. Aber nichts da! Irgendein Kretin, ein charakterlich und geschmacklich restlos verkommenes Subjekt, hat bestimmt, dass man dieses textile, was heißt hier überhaupt Textil? Dieses polyethylen-karzinogene Rohölextrakt oder zum Radfahren anziehen muss. Und dann tun es auch noch alle!
Doch seine Performance hat sich seit seinem letzten Programm Dogensuppe Herzogin, ein Austopf mit Einlage, in dem eine Busreise nach Venedig den profanen roten Faden abgab, verändert. Es gibt keine frei vorgetragenen kabarettistischen Moderationen mehr, die bisweilen ausuferten. Und auch das aktuelle Rigorosum ist kaum mehr ein Nummernprogramm, sondern ebenfalls ein komplett vom Blatt im Sitzen gespielter Fließtext. Eine geschickte Textur fast unmerklich ineinander fließender satirischer Momentaufnahmen, die aber immer noch um-, ab- und weitschweifig sind, letztlich aber in ihren merkwürdigen linguistischen Verschlingungen zum Punkt kommen.
Ganz ehrlich, mir ist es da wichtiger, das zu sagen, was ich zu sagen habe, anstatt irgendwelche Späße abzuhalten. Also ich mache das immer noch gerne, wenn ich entspannter bin, und jetzt ist das Programm ja noch relativ neu, das ist ja noch frisch alles, da fühle ich mich noch nicht so zu Hause drin. Und je mehr man sich zu Hause fühlt, dann kann man auch mal extemporieren und mal aus der Kurve fliegen und so, das geht alles. Wenn es dann soweit ist, hier ist immer noch viel Konzentration für die Sache. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn sich eine Form ändert. Wenn die Anforderungen sich ändern, muss sich auch die Form ändern. Also halte ich das ganz für normal. Ich bin immer noch jemand, der gerne improvisiert und extemporiert, wenn ich mich gut fühle, wenn ich in der entsprechenden Stimmung bin, mache ich das gerne. Aber ich weiß, dass es kann, und das reicht mir eigentlich. Wenn es dahin passt, wo es hinpasst, dann passt es dahin. Und wenn ich meine, das muss jetzt anders gehen, dann geht es anders. Und so ist das jetzt gerade.
Wer sind Sie? Er trat ins Zimmer. Ich bin Ihr Gesamtwerk. Natürlich. Wer? Ihr Gesamtwerk. Ich war fassungslos. Mein Gesamtwerk. Allerdings würde das ein etwas schmächtiges Erscheinungsbild erklären. Mein Werk, wenn man es überhaupt so nennen will, ist nicht sonderlich umfangreich. Die Situation erinnerte mich an Flann O'Briens Roman In Schwimmen zwei Vögel, in welchem unter anderem unzufriedene Romanfiguren ihrem Autor den Prozess machen. Ich bekam ein ungutes Gefühl. Sie sind das Gesamtwerk? Der Gesamtwerk. Nennen Sie mich Gesswer. Natürlich der Gesamtwerk. Das käme innerhalb dieser absolut surrealen Situation doch irgendwie vertraut vor. Schauen Sie nicht so konsterniert, sprach Gesswer resolut und setzte sich ungeladen auf meine Bettkante. Ich rückte, soweit es die Bandage zuließ, von ihm ab. Es sollte eigentlich keine Überraschung für Sie sein, mir eines Tages zu begegnen. Sie haben von Anfang an nichts dabei gefunden, für einen halbseidenen Spaß toten Gegenständen Leben einzuhauchen, gell? Mir wurde warm. Scham, Schuld, Blutdruck. Hatte nicht eigentlich Johannes Gutenberg den Blutdruck erfunden? Gutenberg, lassen Sie den Blödsinn. Woher hat er gewusst, was ich denke? Ich bin Ihr Gesamtwerk, ich weiß, was Sie denken.
Wann?
Wenn Sie es denken, also. Wir waren bei Belebten, Unbelebten. Erinnern Sie sich an Ihre Bücherwand, die Nummer im Kopf oder an Winne 1, Winne 2 und Winne 3? Unter Mescaleros haben Sie wenig Fans.
Das alles stimmte. Aber wieso Halbseiden,
frug ich erregt. Das war doch wohl eher voll Wollen, voll Willen, also voll gewollt. Natürlich waren auch ein paar flache Späße dabei, aber auch flache Späße müssen gemacht werden. Es könnte sich ja jemand mit weniger Talent danach bücken. Sagen Sie mal, sind Sie schon im ideenarmen Stadium des Selbstzitates? Das haben Sie schon vor 20 Jahren gesagt.
Ja und? Ist es heute deshalb weniger richtig?
Nein.
Ja, man muss ja sehen, in welchem Zusammenhang diese Dinge entstanden sind. Das erste Programm ist entstanden, nachdem sich Dresenlesen getrennt hatte. Da war also erstmal die unmittelbare Nachwirkung dessen, was Dresenlesen bedeutete, das Leben in der Kneipe. Deswegen spielte die Kneipe auch eine große Rolle. Es war der erste Versuch, ob ich überhaupt was alleine machen kann. Also mir kochte das Wasser ganz schön im Arsch, muss ich sagen. Und das heißt, es war erstmal dazu angetan, das Überleben zu sichern. Mir war das völlig egal, was das war. Die einzige Nummer, wo meine Libido ein bisschen aufploppte, war die letzte mit den Wörtern in der Kneipe. Da haben sich zwei wichtige Dinge von mir verbunden, nämlich die Kneipe als Lebensraum und die Wörter, was meine Leidenschaft war.
Der Satz, die angesagteste Kneipe der gesamten Grammatik, war wieder einmal rappelvoll. Unter der Woche trafen sich die Satzteile, Wortarten und Partikel gerne im Dativ oder in der Ausnahme. Am Wochenende jedoch war der Satz die einzige Möglichkeit, sich angemessen zu amüsieren. Laute Rockmusik dröhnte aus den unter der rauchgeschwärzten Decke angebrachten Boxen. Die Atmosphäre war stickig, Schweiß und Bierdunst geschwängert, Tabaksrauch gesättigt und nur noch bedingt atembar. Alle Tische waren besetzt. Vor dem Tresen standen die Worte in Dreierreihen und warfen dem Wirt, einem stämmigen präpositionalen Ausdruck in schmuddeligem Karohemd, lautstark ihre Bestellungen zu, während zierliche studentische Hilfsverben mit übervollen Tabletts durch die Umstehenden zirkelten und die Tische sowie die beiden Hinterzimmer versorgten. Der Bierverbrauch war rauschorientiert und damit beeindruckend. Auch Getränke mit höherer Oktanzahl wurden in ungewöhnlich hohen Dosen ausgeschenkt und kraftvoll konsumiert. Nur die Semi-Cola bestellten Coca. Man darf prinzipiell keinen Spaß auslassen, das ist so. Es gibt kein Niveau, das ich nicht nur unterbieten könnte. Deswegen. Aber ich finde es schön. Das war jetzt erst die erste Hälfte der Seite, also wir haben noch was.
Und das zweite Programm war eigentlich, dass sich langsam freischwimmen. So, jetzt wissen, aha, ich kann es selber alleine, ich kriege die Zeit voll und ich werde nicht von der Bühne geschmissen. Also das war schon mal sehr beruhigend. Und auch da ist wieder die Kommunikation das Wichtigste. Auch das beginnt wieder in der Kneipe. Also die Kneipe als Lebensraum spielt auch da wieder eine große Rolle. Und dann gipfelt das eben in dieser Gesprächssektion. Was auch ein großer Spaß war, einfach mal so kommunikative Rituale auseinanderzunehmen. Das hat viel Freude gemacht.
Hi, sagte sie lächelnd im Näherkommen, mit jener spielerischen Leichtigkeit, die denjenigen eignet, für die Lächeln und gleichzeitiges Sprechen keine besonderen Herausforderungen darstellt. Er musste antworten. Da ging kein Weg dran vorbei. Er wusste, so wie Männer nachher rauchen, müssen Frauen vorher reden. Er hob den Kopf und sah sie an. Und hinter seiner glänzenden Stirn, wo bis dato milchglasige Trübe geherrscht hatte, brach urplötzlich die Hölle los. Das schrille Jaulen einer Sirene, verbunden mit dem hektischen Geblitz einer roten Rundumleuchte, zerhackte die innerkopfliche Stille. Sprechalarm! Die Instrumententafel flackerte wie irre. Scheiße! Entfuhr es dem Adrenalin, während es hektisch zahllose Knöpfe und Regler bediente, den Schädel Grenzschutz alarmierte, um die Blut-Hirn-Schranke zu schließen und die Besatzung der einzelnen Abteilungen weckte. Jetzt war Eile geboten. Offensichtlich wollte der Untermieter sprechen und das ausgerechnet während seiner Schicht. Verdammt! Schon begann sich die Zentrale zu heben, wie das Innenohr durch schrilles Sirren bestätigte. Die Reste des angebissenen Schwefelatoms und der Becher warmer Glucose rutschte über die sich nun bedenklich neigende Tischfläche und krachten auf den Boden der Wachstube. Die gyroskopischen Schlingerbremsen sprangen röchelnd an und stabilisierten quietschend den Raum. Verdammter Bockmist, entfuhr es dem Adrenalin, während das kurze Befehle in das Mikrofon oberhalb des blinkenden Monitors bellte. Sprechalarm, Sprechalarm an alle Abteilungen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung.
Im dritten wurde es dann schon auch da wieder eine große Leidenschaft, das Lesen und die Bücher eben. Und bei allen Programmen immer, dass tote Gegenstände lebendig werden, also ihre eigene Geschichte erzählen, aus ihrer Warte, was ich spannend fand, den Wechsel des Blickwinkels zu versuchen. Das hat mir auch große Freude gemacht. Und auch da gab es schon inhaltliche Bögen, die von vorne bis hinten reichten.
Als ich vor einigen Tagen morgens in die Bibliothek trat, lag ein Bändchen von Alfred Döblin auf dem Boden. Es musste aus ziemlicher Höhe heruntergefallen sein. Ich pflege seit jeher ein Ordnungssystem, das diesen Titel nicht verdient. Indem ich zum Beispiel gerne Autoren nebeneinander stelle, die sich im richtigen Leben nicht grün waren. Ich denke, dass solches den Regalalltag etwas aufregender gestaltet. Und so hatte ich den Döblin neben Thomas Mann einsortiert. Die haben sich gehasst. Niemand hatte seither nach eingehender Befragung der Familie dieses Regalbrett frequentiert. Auch mein Interesse für Mann und Döblin ruht seit geraumer Zeit. Und nun lag es auf dem Boden, mit einem Knick im Einband. Wie war sowas möglich? Ich beschloss, einem Impuls gehorchend, am kommenden Abend die Bibliothek erst zu verlassen, nachdem ich lauthals auf ein imaginäres Gastspiel verwiesen hatte, welches eine spätnächtliche Wiederkehr bedinge, die Tür jedoch gegen meine Gewohnheit nur anzulehnen, in der Nacht früher als erwartet und auf Zehenspitzen zurückzukehren, um mich an einem Tischchen in einer Fensternische an der Wand zur Beobachtung mucksmäuschenstill niederzulassen. Kaum, dass ich vielleicht 5 Minuten in der nur vom ruhigen Ticken der alten Wanduhr skandierten bibliogenen Stille saß und die Bücher aufmerksam betrachtete, welche sich im Schein der Straßenlaterne, der zum Fenster hereinfiel, bis zur Decke, da wo das Licht nicht mehr hinreichte, hinzogen, als plötzlich aus dem Nichts die folgende markige Ansage die klösterliche Ruhe zertrat. 23.15 Uhr, Herrschaften, Sprechverbot aufgehoben. Bitte unterhalten Sie sich, die Getränke sind frei. Band 2, würden Sie die Tagesordnung verlesen? Band 3, Sie stehen auf meinem Lesefädchen. Ich war wie elektrisiert. Das kam eindeutig aus der Richtung des sogenannten Kleinen Meier, einer dreibändigen Lexikon-Volksausgabe von 1921 auf dem oberen Regalbrett, die ich schon lange nicht mehr vorgenommen hatte. In diesem Moment also keifte wer weinerlich und so nah bei mir, dass ich vor Schreck zusammenfuhr und mich dadurch beinahe verraten hätte.
Er hat mein Einband geknickt!
Ich war wie vom Donner gerührt. Ich hatte das Büchlein von Döblin, eine Ausgabe von Berlin-Alexanderplatz aus dem Deutschen Taschenbuchverlag, vor mir auf dem Tischchen liegen gelassen und es nicht wieder einsortiert. Es lag keine 60 Zentimeter vor mir entfernt auf dem Tisch und lamentierte.
Er hat mir den Einband geknickt!
Ich bitte Sie, versuchte Meier 1 von oben zu beruhigen. Das war doch keine Absicht.
Er hat mich heimtückisch geschubst, als ich eben weggenickt war. Und jetzt ist mein Einband geknickt.
Hört, hört, sein Einband ist geknickt. Sein Einband ist geknickt. Als gäbe es sonst nichts auf der Welt,
höhnte eine Ausgabe des Zauberberg von Thomas Mann aus dem mittleren Regalbrett und wurde sogleich zur Ordnung gerufen.
Erst knickt er meinen Einband und jetzt nennt er mich auch Subjekt,
greinte jetzt das Taschenbuch vor mir auf dem Tischchen wieder. Und das ist doch viel zu höflich, konterte die anscheinend noch ungelesene Zauberberg-Ausgabe, aus der oben noch der Kassenzettel herauslugte, offenbar eine Anschaffung für den Deutschleistungskurs, die dann durch eine abrupte Nichtversetzung über Nacht unnötig geworden war und die deshalb augenscheinlich immer noch, obwohl das auch schon über 20 Jahre zurückliegt, beleidigt war.
Und dann kam Ernst Jürgen Tröder und das war zum ersten Mal, wo aktiv es um rechtes Gedankengut ging und um Toleranz und Intoleranz und wie man mit dem Andersartigen klarkommt, als Gegenbewegung zu dem ganzen rechtspopulistischen, dieser ganzen Jauche, die sich in dieses Land ergossen hatte. Wirklich, man kann es überhaupt nicht. Mir fällt überhaupt kein Körpersaft ein, der beschissen genug wäre, um das anständig zu beschreiben. Jedenfalls, das war schon, habe ich schon elementar Stellung bezogen, für mich persönlich. Ob das andere so mitkriegen, ist immer eine andere Frage.
Mir liegen mehrere Anträge auf Eindeutschung vor. Sofort erhob sich lautstarker Widerspruch. Begriffe wie Krankentagegeldversicherung, Ortsgruppenleitung oder Reisekostenabrechnung schoben ihre Karten in die Höhe und machten lautstark Front gegen die Neuaufnahme von Wörtern ins Deutsche.
Wir sind voll! Wir brauchen keine Wörter aus anderen Kulturkreisen. Die nehmen uns doch nur die Sprachplätze weg.
Und deren Verben bekommen so viele Kinder!
Deine Alphabetabilität ging sofort dazwischen. Wenn wir immer so gedacht hätten, bestünde das Deutsche bis heute nur aus Grunzlauten und ein paar organisierten Rülpsern. Wobei ich zugeben muss, dass das für jene Sprecher, deren Weltbild sie offensichtlich vertreten, auch ausreichen würde. Nein, Zuzug ist Bereicherung. Und fast alle von uns haben eine außerdeutsche Herkunftsgeschichte. Humanität, Humor, aber auch Idiot sind Worte, ohne die das Deutsche nicht vorstellbar wäre. Und alle sind sie Lehnworte. Die Zeiten ändern sich und damit auch der Wortschatz.
Und dann kam die Dogensuppe, da geht's um Bildung und das, die Hoffnung eben, die ich immer hatte, dass wenn man Kinder, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt, sich zu bilden, wie auch immer, dass das vor allen Dingen dafür sorgt, dass sie klügere Menschen werden. Und kluge Menschen wissen, dass wir aufeinander angewiesen sind und nicht gegeneinander leben können und dass alle Menschen gleich sind. So, das ist die Grundüberzeugung. Und das war mir immer schon, finde ich, sehr wichtig.
Aber bitte, warum sollte ich denn wohl nach Venedig fahren, Herrgott? Marco Polo schaute mich verständnislos an. Sind Sie verheiratet? Ja, sagte ich. Mag eure Frau Schuhe und Handtaschen? Sie ist gesund, ja, danke.
Salami, luftige Pizza, Campari und Wein. Ja, ja, ja. Nippes aus Murano-Glas, riesige Sonnenbrillen, selbstgemachtes Eis, Bötchen fahren. Ja, ja, ja. Na also, Venedig. Wir fragen den Dogen, wenn er sich etwas erholt hat. Luther, setzt euch doch bitte mal woanders hin. Der Doge hat sicher noch ein, zwei gute Tipps, wo man hingehen kann. Was erleben, gut essen, die ganze Richtung. Er ist immerhin der Doge, gell? Doge? Kaum hatte Luther den Platz gewechselt, tauchte Leonardo Loredan aus der reformatorisch bedingten Abgasumnachtung auf und fragte fröhlich, Chie quello? Also, damit ich das jetzt richtig verstehe. Ich fahre in einem Bus nach Venedig mit meiner Frau und während eines unruhigen Schlafes, ausgelöst durch einen angegorenen Kartoffelsalat, treffe ich euch, all die Helden, persönlich. Und ihr verlangt von mir, dass ich das in aller Öffentlichkeit vortragen soll, damit die Leute eure Namen wieder hören, sich erinnern und die Geschichten wieder lesen und damit dann die Welt vielleicht insgesamt einen Hauch besser wird. Habe ich das wirklich richtig verstanden? Also ich fand's gut zusammengefasst, sagte Robin Hood. Dann ist die Idee beknackt. Wenn der Balletthase sie versteht, ist die Idee beknackt. Blitzschnell ging der Sheriff hinter der Lehne des Sitzes in Deckung, in der plötzlich zitternd zwei gefiederte Pfeile steckten.
Auch da habe ich dann einen Rahmen gewählt, wo keiner der Protagonisten fliehen kann, was ja das Schöne ist.
Wenn Jochen Malmsheimer im neuen Programm auf sein bisheriges Werk zurückschaut, tut er das kunstvoll mit Insiderbezügen, die vor allem Fans entdecken werden. Und eines wird dabei besonders deutlich.
Ob etwas Kunst ist oder nicht, hat mich noch nie interessiert. Habe ich mich nie als Künstler gesehen. Ich bin auch keiner. Ich bin ein solider Handwerker oder Mundwerker, wenn du so willst. Ob das Kunst ist oder nicht, entscheidet irgendjemand anders, aber nicht ich. So. Und ich bin niemals, weder früher noch heute, mit dem Anspruch angetreten, Kunst abzuliefern. Das ist ein total bornierter Scheiß. Interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin daran interessiert gewesen, sprachlich anspruchsvolle Unterhaltung zu liefern, die vielleicht, wenn sie es ganz gut macht, über diesen Augenblick des Genusses hinaus wirkt. Wenn das gelungen ist, partiell, bin ich hochzufrieden.
Aber
in einer Wolke aus Versagen, Missglück, Aufschub, Weigerung, Talentlosigkeit, Unverständnis, Stottern und Seibern trat eine übergroße, ungeschlachte Erscheinung ins Zimmer und grüßte schüchtern mit der gewaltigen Hand in meine Richtung. Au! Sagte die Erscheinung, ließ die Pranke sinken und lehnte sich düster neben die Tür an die Wand. Meine Brille wurde dunkel. Udo zog die Decke unter das Kinn. Das, sagte mein Gesamtwerk, ist ihr persönliches Unvermögen, kurz UV. Das erklärte, warum meine Brillengläser dunkel geworden waren. Sie reagieren auf UV-Licht, was für unsere Augen unsichtbar ist. Genauso wie das eigene Unvermögen. Soweit passte also alles zusammen. Mir wurde übel. Er steht für alles, was Ihnen nicht einfiel. Für das, was Sie verwarfen, was nicht gewollt und nicht beendet wurde. Oder von Anfang an gänzlich missraten war. Für all die gescheiterten Versuche, wo zum Beispiel die Musik schon lange fertig war, Sie aber keinen Text lieferten. Pflichtete UV ihm bei.
Ich kann nicht verhehlen. Ich muss natürlich über gewisse Dinge auch selber lachen, weil sie eben komisch sind. Das ist auch richtig und gut. Aber die Frage, die mich immer bewegt hat, und das ist ja eine der Grundfragen dieses Programms, was bringt es und hält es qualitativ überhaupt an der Überprüfung stand? Und diese Unsicherheit, glaube ich, die hat jeder, der in irgendeiner Form sich entäußert in der Öffentlichkeit. Denn es gibt immer Leute, denen es nicht gefällt oder die irgendwas finden, was scheiße ist. Also setzt du dich an einer gewissen Prüfung aus. Und eine Prüfung kann immer in zwei Richtungen ausgehen. Und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man die Tatsache, dass es auch negativ bewertet werden könnte, akzeptiert. Und das bedeutet, man sollte einen gewissen Abstand zum eigenen Schaffen haben und das in Ruhe betrachten und eben auch damit klarkommen, dass man Mittelmaß ist.
Kunst jedenfalls sei das nicht, meint Jochen Malmsheimer, und auch nicht seine Absicht.
Ich habe niemals auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie man den künstlerischen Appeal und Approach entwickeln oder ändern könnte. Das war mir immer völlig Brille und ist es bis heute.
Aber warum beim Zeus reden wir über sowas? Warum kommen Sie in mein Zimmer? Keiner außer mir nimmt euch wahr und redet mit mir über dieses Zeug. Weil man sich in diesen Tagen noch die Frage stellen muss, was, wenn es überhaupt welche ist, kann Kunst? Wie, was Kunst ist und was sie dann kann? Wozu? Muss sich jemand ihrer Profession nicht mal die Frage stellen, ob sein oder ihr Eintrag ins System es überhaupt wert ist, gefördert oder erhalten zu werden und warum? Na ja, also, und muss man dann im Angesicht des Krieges und der Rückkehr der Barbarei in den Wohnküchen, auf den Bühnen, wie in den Ateliers und Schreibstuben der Zivilisation nicht überall und allen die Frage stellen, was das ganze artifizielle Gehampel denn nur auszurichten imstande ist? Ja, Die Frage kann man stellen, aber dann sollte man auch auf die Antwort gefasst sein. Ich meine, mich tröstet, dass sich ausgerechnet ein Komiker dem kortisonvisagierten Slavenhalter mit dem Hegemonialfeuchtraum in der Ukraine in den Weg stellt. Aber er tut das nämlich in seiner Kunst. Meiner Ansicht nach kann Kunst wenig und bewirkt nichts. Er eiferte sich UV-Lauthals. Auch der Gesamtwerk protestierte. Das ist doch nicht richtig. Kunst kann rumhängen, einstauben, Platz wegnehmen, langweilen, einschläfern, einen Arm machen, nerven, bevormunden, ausschließen. Ja, ja, ja. Sie kann aber auch trösten, erhellen, heranführen. Sie kann erklären, verblüffen, erstaunen, ehrfürchtig machen, das Herz wärmen. Wenn sie echte Kunst ist, dann vielleicht.
Kunst kann gar nichts. Was ich machen kann, ich weiß nicht, was andere können, ich kann eh wenig, aber was ich machen kann, ist, ich kann eine Haltung haben. Und ich kann diese Haltung transparent machen, also erkennbar für andere. Und es gibt viele Menschen, die wünschen sich, eine Haltung zu sehen und sie dann zu spüren. Weil ihnen das vielleicht die Möglichkeit eröffnet, auch eine zu entwickeln. Sie können aber auch sagen, spinnt der? Es geht auch, das verstehe ich auch. Aber das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist für mich und für die Menschen, die mir wichtig sind, mit denen ich also täglich Umgang pflege, eine Haltung haben und kann versuchen zu erklären, was mir so wichtig an dieser Haltung ist.
Jochen Malmsheimer ist zwar kein politischer Kabarettist, auch wenn manche ihn aus der ZDF-Satire-Show Neues aus der Anstalt erinnern. Doch immer wieder blitzten in seinen Programmen auch kleine Stellungnahmen auf.
Politik ist die Kunst des Zusammenlebens. Das bedeutet jede Art von Regelwerk, von Kommunikation. Und Kommunikation ist immer das große Thema gewesen bei mir, immer schon. Also letztendlich ist das durchaus politisch. Und wenn man in Zeiten wie diesen unpolitisch ist, dann sollte man die Fresse halten.
In seinem Solo-Debüt, Wenn Worte reden könnten beispielsweise, wurde ein rechtes Wort von den anderen Wörtern in die Schranken gewiesen. In seinem Programm Ernst Schnucken Tröder trafen sich alle Jubelsätze mal die Wörter, um unter anderem zu entscheiden, welches Wort überhaupt ins Deutsche aufgenommen werden sollte. Ein Text als Plädoyer für mehr Toleranz. Und auch jetzt im aktuellen Programm macht er aus seiner Haltung gegen rechts keinen Hehl. Und auch im Interview, ein Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, deren fatale Auswirkungen auf die demokratischen Verhältnisse absehbar sind, macht er seiner Empörung regelrecht Luft.
Ich finde es unerträglich. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Nur Faschisten wählen Faschisten. Jeder weiß, was er bekommt, wer das tut. Und sich dahin zu stellen. Ich habe heute im Radio wunderbar gehört von irgendeiner Frau, im Vorbeigehen habe ich es nur gehört, die sagte, ich fühle mich auch manchmal nicht verstanden und ich fühle mich auch manchmal übervorteilt und ich fühle mich auch manchmal alleingelassen. Aber das ist doch kein Grund, Faschisten zu wählen. Da gibt es doch tausend andere Möglichkeiten, wie man sich dagegen wehren kann und sein Unvermögen und seine Unzufriedenheit kanalisieren kann. Ich gebe den Leuten ja recht, dass sie in vielen, vielen Fällen auch Gründe haben, sich zu beschweren. Aber das ist doch kein Grund, Faschisten zu wählen. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Und dass ich ansehen muss, wie das dieses Gemeinwesen, auf das ich große Stücke gehalten habe, in dieses habe ich zwei Kinder geboren. Und man kriegt Kinder nicht, also wenn es nicht ein Unfall ist, einfach nur so. Sondern man, und meine Frau und wir beide haben versucht, den Kindern die Welt so zu bereiten, dass sie drin glücklich leben können. Und das geht jetzt alles vor die Hunde. Es zerbröselt uns unter den Fingern. Faschismus ist keine politische Denke, das ist Kriminalität. Dagegen gibt es Gesetze. Und dass das sowas möglich ist, dass viele offenbar überhaupt keine Parallelen sehen, überhaupt kein Gespür dafür haben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man in einer solchen politischen und gesellschaftlichen Großwetterlage sich auf eine Bühne stellen kann und Witze erzählen. Ich weiß nicht, wie einem das gelingen soll. Ich verstehe das nicht.
Und so ist es dann zu dem hier gekommen. Und mein Unvermögen ist daran schuld, dass es so ist, wie es eben ist. Aber diesmal hatte man mich wenigstens vorher mal gefragt. Ich bitte Sie also, regen Sie sich, aber nicht auf, sondern R. Blicken Sie mal ein bisschen daneben, neben das Offensichtliche, hören Sie neben das zu Laute. Lassen Sie sich vom Geklingel und Geschepper der ersten Reihe nicht ablenken, schauen Sie in die zweite. Und fordern Sie nichts von Kunst, was sie nicht zu geben imstande ist. Kunst kann uns nämlich nicht retten. Schon gar nicht vor den Faschisten. Davor rettet uns nur Einsicht und der Mut, ihnen überall in Wort und in der Bild und in der Tat entgegenzutreten. Und sie eben nicht nur nicht zu wählen, sondern endlich zu verbieten.
Sie hörten
fein ziseliert und episch.
Ich bemühe mich, den Varietätenreichtum meiner Muttersprache auszulohnen.
Damit wir bei all dem nicht verzweifeln, brauchen wir neben viel Kraft auch ein wenig Kunst.
Die Wortkunst des Jochen Malmsheimer.
Also,
helfen Sie ihr überhaupt erstmal zu entstehen und staunen Sie darüber, was das denn vielleicht mit Ihnen macht. Und dazu gehen Sie bitte immer wieder mal live, also so lebendig, wie es Ihnen gerade möglich ist, ins Theater.
Eine Sendung von Achim Hahn.
Und fotografieren Sie weniger sich selbst, sondern Ihre Liebsten, die sind nämlich sehr kostbar. Und fahren Sie ab und an mal Rad. Aber, Obacht, hoher Blutdruck sollte fallen, aber immer innerhalb des Körpers. Und dann wird die Zeit es zeigen, wo Recht und Gerechtigkeit, Nachsicht und Güte, Toleranz, Geschmack und Humor dereinst Wohnung nehmen.
Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janse.
Und nun machen Sie, was Sie wollen. Ich danke Ihnen.